Ich möchte gerne aus dem Matthäus-Evangelium, dem 4. Kapitel, einige Verse lesen. Es handelt sich hier um die Berufung der ersten Jünger. In Matthäus 4, Kapitel 4, Vers 18, da heißt es, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt mir nach, kommt, folget mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte, die wir oft gelesen haben, über die wir auch manchmal ein bisschen hinweglesen, weil sie uns schon so bekannt ist. Aber hier werden ganz, ganz zentral wichtige Dinge ausgesagt, die uns immer wieder neu zu denken geben müssen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns auf dem Spiegel der Heiligen Schrift anschauen, dass wir erkennen, wer wir sind, wo wir sind, was uns der Heilige Geist offenbart über unser Sein als Christen. Wir müssen es immer wieder neu durch den Heiligen Geist in unserem Herzen bestätigt bekommen. Also, Jesus ist hier in einer Situation, wo er, nachdem er 30 Jahre etwa in Nazareth verbracht hat, das war seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist, und dann hat er angefangen seine öffentliche Tätigkeit, das heißt, sein eigentlicher Dienst begann etwa in diesem Zeitraum von 30 Jahren. Und dort setzt unser Text ein. Hier wird berichtet, nachdem Jesus sich hat taufen lassen, um zu dokumentieren, so wie er in das Wasser des Jordan hineinging, nimmt er die Sünde der Welt auf sich, weil dort im Jordan hat Johannes der Täufer getauft, das war eine Taufe zur Vergebung der Sünden, und zu symbolisieren, ich bin derjenige, der die Sünde der Welt auf mich nimmt, wenn ich eines Tages am Kreuz bin. So hat er sich taufen lassen. Damit schon deutlich gemacht, was der Sinn seines Dienstes sein wird. Dann ist er in die Wüste geführt worden, wurde vom Feind, vom Satan, wurde er in Versuchung gebracht. Und anschließend kam er nach Kapernaum, das ist nicht weit von Nazareth, ist direkt am See Genezareth, und dort schlug er sein Hauptquartier auf, wenn man das heute so sagen will. Das war im Hause des Petrus letztlich. Und er hat dort in Kapernaum gewohnt, solange er im Raum Galiläa, also um den See Genezareth herum, gewesen ist. Und nun ist sehr, sehr interessant, wie er aufgetreten ist. Da ging er zuerst in die Synagoge und fing an zu predigen. Und dann heißt es, das Erste, was er getan hat, und ich betone das noch einmal, das Erste, was er getan hat, er hat Jünger berufen. Das ist nicht von ungefähr. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, es gibt zwei Dinge, die ganz entscheidend sind für seine Mission in die Welt. Das erste ist, er ist gekommen, um ans Kreuz zu gehen. und dort sein Leben für die Sünde der Welt zu lassen, um Menschen zu erlösen und zu erretten und ewiges Leben zu schenken. Das ist die eine Aufgabe, weswegen er gekommen ist. Und die zweite Hauptaufgabe, und das dürfen wir nie vergessen, ist Jünger berufen. Also sagen wir es anders, Menschen zu berufen, damit sie Jünger werden. Das meiste, was wir in den Evangelien finden, ist, dass wir sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Wie diese Jünger an seiner Seite waren. Wie diese Jünger zugerüstet wurden. Was er mit den Jüngern gesprochen hat, wie er sein Leben mit ihnen geteilt hat. Das war eine Hauptaufgabe. Nicht nur, dass er gepredigt hat und geheilt hat und alle diese Dinge, sondern das Entscheidende, einer der wesentlichen Punkte war, dass er eine war, dass er am Kreuz starb. Und das zweite, er wollte Jünger berufen in seine Nachfolge. Und darum hat er das an den Anfang seiner Tätigkeit gesetzt, um deutlich zu machen, das ist sozusagen das, was mir am wichtigsten ist. Als er dann von dieser Erde wich und zurückkehrte zum Vater nach seiner Auferstehung, mit wem war er zusammen? Mit seinen Jüngern. Das letzte und entscheidende Wort war zu den Jüngern. Und das heißt, dass sozusagen der größte Stellenwert in dem Dienst Jesu liegt darin, Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und das bedeutet, ich sage es einmal sehr vereinfacht und vielleicht auch ein bisschen missverständlich, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Die Aufgabe Jesu hier auf dieser Erde war, sich selber zu vervielfältigen. Das ist eine unglaubliche Würde, die auf jedem Christen liegt, wenn er versteht, wenn ich ein Jünger Jesu bin, dann bin ich eine Vervielfältigung von Jesus, ein kleiner Jesus. Natürlich werde ich nie Jesus selber sein. Versteht, was ich meine? Jesus hat sich seinen Jüngern hingegeben, damit sie das, was er am Kreuz vollbracht hat, dass sie das weitertragen, so wie er es weitertragen. In seinem Namen, in seiner Art. Deswegen hat er sich ihnen bekannt gemacht. Er hat mit ihnen zusammen gelebt. Er hat mit ihnen sein Leben geteilt. Er hat ihnen gezeigt, wie er ist, wer er ist, was er tut. So wie ein Vorbild, damit sie das nachahmen, im guten Sinn des Wortes. Und dann letztlich auch durch den Heiligen Geist, der dann auf sie ausgegossen wurde, selber zu Menschen werden, die mehr und mehr umgewandelt werden in das Bild Jesu. Das ist doch unsere Aufgabe. Ein Bild Jesu, so wie er zu sein, natürlich als Mensch, nicht als Gott, das können wir nicht. Aber diesem Bild ähnlich zu kommen, deswegen sagt Paulus auch, ihr sollt ein Brief Christi sein. Wenn Menschen euch anschauen, sollen sie Jesus lesen können. Doch eine unglaubliche Herausforderung. Und ich denke, das ist so entscheidend wichtig, dass wir verstehen, dass das eigentlich die wichtigste Sache war, neben dem, dass er am Kreuz starb, dass er Menschen zu Jüngern machen wollte. Und ihr Lieben, das ist jetzt das Thema für unser ganzes Leben. Wir sind Jünger Jesu. Eine Vervielfältigung von Jesus hier auf Erden. Das, was er getan hat, soll durch uns hier auf dieser Erde weitergeführt werden. In seinem Namen, in Übereinstimmung mit ihm, in dem Wesen, so wie er gewesen ist, so dass die Menschen in uns Jesus sehen. Eine höhere Aufgabe gibt es nicht. Versteht ihr, das ist wichtig. Das Jüngersein ist das Entscheidende. Nicht nur, was wir tun als Jünger, sondern dass wir sind. Dass wir Jünger sind, dass wir eine Vervielfältigung von Jesus darstellen. Ob wir den Mund aufmachen oder nicht. Dass wir eine Vervielfältigung von diesem Jesus sind. Und in dieser Geschichte und dieser Berufung, dieser knappen Geschichte hier, werden einige Dinge ganz kurz nur so angesprochen, die ausschlaggebend sind für das, was ist eigentlich oder wer ist eigentlich ein Jünger. Ich möchte euch ein paar Punkte da herausfiltern und in aller Kürze versuchen, ein paar Schlagworte dazu zu geben. Das Erste, was uns auffällt, wenn Jesus jetzt seine Jünger beruft, ist Folgendes. Ein Jünger wird man durch Berufung. Niemand macht sich selber zu einem Jünger Jesu. Wir dürfen nur nicht glauben, als wir unser Leben Jesus gegeben haben, da haben wir uns zu seinen Jüngern gemacht. Das ist ein großer Irrtum. Wir können nur Jünger sein, weil er uns berufen hat. Und wir haben dann darauf geantwortet. Aber der Ausgangspunkt ist immer, er ruft. Durch die ganzen Evangelium hindurch heißt es immer, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach. Und auch Menschen, die diesen Ruf nicht wörtlich dem Worte nach gehört haben und ihm trotzdem nachgefolgt sind, haben zuerst etwas gehört über Jesus und haben in ihrem Herzen diesen Ruf vernommen, auch wenn sie es nicht aus dem Munde Jesu direkt gehört haben, weil er gerade nicht dort war, haben sie trotzdem, wenn sie sich dann zu Jesus hingewandt haben, sind sie einem Ruf gefolgt, ihr Lieben. Das ist das Entscheidende über einen Jünger, er ist erwählt. Und das hat Jesus so klar gemacht, wie nur etwas ist. Die Jünger haben sich alle nicht selber zu Jüngern gemacht. Sie haben alle nicht selber eine Erwählung sozusagen für sich in Anspruch genommen. Jesus sagt es, nicht ihr habt mich erwählt, Johannes 15, Vers 16, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe und so weiter. Nicht ich habe ihn erwählt. Er hat mich erwählt. Vor Grundlegung der Welt, bei diesem Bibelspruch, bei der Segnung, ist es auch herausgekommen. Vor Grundlegung der Welt. Er hat dich erwählt. Ich kann das gar nicht fassen. Das ist eine Würde, die über alles drüber hinausgeht, was Menschen mir jemals an Wertschätzung geben könnten. Was ist das im Vergleich zu dieser Würde, dass ich ein berufener junger Jesu bin? Was könnte dann es mir ausmachen, wenn andere mich beleidigen oder schlecht über mich reden oder alles Mögliche? Das ist nicht annähernd etwas, was mich so treffen sollte wie die Tatsache, ich bin erwählt. Gnade, das ist absolute Gnade. Und ihr Lieben, das zeigt sich ja auch so. Jesus hat ja das hier so getan, dass er die Jünger buchstäblich erwählt hat, in dem Sinne, dass er an diesen Menschen vorbeigegangen ist und stehen geblieben ist vor ihnen und sagt, komm, folge mir nach. Und das war völlig unüblich in der damaligen Zeit. Es gab damals sehr viele sogenannte Rabbiner. Und Jesus war auch ein Rabbiner, also ein Meister, einer, der gelehrt hat, der über das Alte Testament gelehrt hat, der hat viel darüber gesprochen und so wurde er auch angesprochen, Rabbi. Aber die Rabbiner der damaligen Zeit und deren Jünger haben anders funktioniert. Da hat der Jünger sich den besten Rabbi ausgewählt. Und zu ihm ist er dann gegangen, in seine Schule. Das war dann vielleicht auch so ein Haus, eine Synagoge, da wo sie dann Unterricht bekommen haben. Paulus war auch an den Füßen Gamaliels, heißt es. Also er war in dem Lehrhaus, wo Gamaliel, einer der wichtigsten Rabbiner der damaligen Zeit, gelehrt hat. Und so sind sie dann zu Jüngern des Rabbiners geworden. Und sie wurden so gelehrt und wurden mit Wissen angehäuft, und so dass sie dann das ganze Alte Testament sehr gut kannten und auslegen konnten. Und bei Jesus war es anders. Jesus hat sich selber die Jünger gewählt. Er ist nicht in einem Lehrhaus gewesen, wo dann einige sozusagen zu ihm gekommen sind und gesagt, Rabbi, dich will ich gerne als Rabbi haben, lehre mich. Sondern es war genau umgekehrt. Jesus ist gegangen zu den Menschen, um sie zu Jüngern zu machen. Er wollte sie in seine Nachfolge hineinrufen. Und das war nicht in einem Gebäude, das war auf der Straße unterwegs. Ihr Lieben, lasst uns das nie vergessen. Nicht unsere Entscheidung, die sehr wichtig ist, hat uns zu Jüngern gemacht. Er hat uns zu Jüngern gemacht. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich befreit. ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Jesaja 43,1, das Wort ganz am Anfang des Gottesdienstes. Ich, sagt Jesus. Und das macht unsere Würde aus. Und nun, natürlich, neben dieser Erwählung ist es wichtig, dass wir natürlich verstehen, dass jetzt sofort dazu kommt die Antwort des Jüngers. Und die Antwort des Jüngers ist unbedingt notwendig. Es nützt nichts, wenn Jesus sozusagen mich erwählt, aber ich sage nicht ein Ja dazu. Das ist sehr wichtig. Das heißt, der Gehorsam ist ein zweiter Punkt, der für Jünger von größter Bedeutung ist. Es bleibt beim ersten Punkt, du bist erwählt. Aber das zweite ist, wie reagiert man darauf? Wenn ein Mensch diesen Ruf hört, in die Nachfolge Jesu, wie reagieren wir? Und da ist der Gehorsam des Einzelnen wichtig. Da setzt nun unsere Entscheidung an. Aber es ist wichtig zu verstehen, wenn Jesus uns ruft, dann setzt er uns nicht unter Druck. Niemand von uns kann behaupten, auch wenn er das vielleicht einmal so gefühlt hätte, dass er unter Druck sein Leben Jesus gegeben hat, nämlich von Jesus her. Von Jesus her nicht, nein. Vielleicht haben Menschen ein bisschen angeschoben oder was auch immer. Aber von Jesus ist es absolut freiwillig. Dass wir nun auch ein Ja sagen dazu. Jesus hat zu den Jüngern nur gesagt, kommt, folge mir nach. Aber das war so eine mächtige, vollmächtige Ruf, dass die Menschen, die hier betroffen waren, dass sie gekommen sind, freiwillig. Er hat sie nicht unter Druck gesetzt. Er hat sie nicht überredet. Er hat sie nicht vergewaltigt. Er hat ihnen nicht alles Mögliche versprochen. Er hat nur gesagt, komm, folge mir nach. Und sie haben geantwortet, sie haben reagiert mit ihrem Gehorsam. Und das war von großer Bedeutung. Und nun, ihr Lieben, die Erwählung und unser Gehorsam sind kein Gegensatz. Weil viele Leute sagen, na gut, wenn ich erwählt bin, dann was macht dann mein Gehorsam aus? Wenn ich erwählt bin, dann stehe ich ja unter einem Druck, die Erwählung. Dann sage ich natürlich ja, weil Gott hat das ja gemacht, dass ich dann ja sage. Wenn es meine Entscheidung ist, ja, dann bin ich vielleicht gar nicht erwählt, dann habe ich mich entschieden dazu. Ihr Lieben, das ist eines der Dinge in der Bibel, wo wir zwei Wahrheiten haben, die wir hundertprozentig beide gültig nebeneinander stehen lassen müssen. Was ich damit sagen will, und das ist jetzt sehr wichtig, du bist hundertprozentig von Gott erwählt. Und es ist hundertprozentig deine Antwort, dass du ein Jünger wirst. Und das ist bei Gott kein Gegensatz. Das ist nicht 50%ig Erwählung und 50%ig mein Ja auf die Erwählung hin, sondern 100%ig Erwählung, 100%ig Ja. Das finden wir in der Bibel oft. Wahrheiten, die scheinbar einander widersprechen und trotzdem sind sie beide gültig. Wir müssen das aushalten. Ihr Lieben, ich kann nie sagen, ja, weil ich mich entschieden habe, deswegen bin ich Christ. Sondern ich muss sagen, weil er mich erwählt hat. Aber auch deswegen, weil ich mich entschieden habe. Und beides ist wahr, und zwar hundertprozentig. Und ihr Lieben, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch die Entscheidung, die wir treffen, ein Jünger Jesu zu werden, zu sein, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen. Und zwar deswegen, das ist das dritte Kennzeichen der Jünger, wie wir hier das sehen, und zwar Jünger sein heißt, und das ist jetzt eine sehr, sehr herausfordernde Sache, die uns unser ganzes Leben lang herausfordert, nämlich Jünger sein heißt absolut radikal sein. Die Jünger, die Menschen, die Jesus zu Jüngern gemacht hat hier, die haben in einer unfassbaren Radikalität diesem Ruf nachgegangen. Sie haben alles liegen und stehen lassen. Bei dem zweiten Paar, dem Johannes und dem Jakobus, die waren nämlich gerade beim Flicken der Netze und ihr Vater war dabei. Die haben den Vater und die Netze alle stehen lassen, auf dem Augenblick, und sind Jesus nachgegangen und sind ihm immer nachgefolgt, buchstäblich, wo er hingegangen ist. Sie haben aufgegeben, alles, was sie hatten, ihren Beruf, ihre Familie, ihren Wohnort, alles. Was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass Jesus hier etwas vorstellt vor unsere Augen und sagt, das ist Jüngersein, dass ihr jetzt eure Ehepartner verlässt, dass ihr eure Kinder verlässt, dass ihr eure Wohnung verlässt, euren Job aufgibt und halt irgendwie Jesus nachfolgt. Das wäre ein totales Missverständnis. Für die 12 Jünger damals war es so. Das ist auch eine einmalige Situation, die 12 Aposteln, die dann tatsächlich alles in dieser Weise aufgegeben haben, weil Gott eine ganz besondere Berufung auf sie gibt. Aber das, was hier durchscheint, und das ist wichtig zu verstehen, was ist die Radikalität, die in dieser Handlung der Jünger zum Ausdruck kommt? Die Radikalität besteht darin, dass wir Jesus so sehr auf den Thron unseres Lebens lassen, dass er über alle Bereiche unseres Lebens verfügen darf. Eine größere Radikalität gibt es nicht. Versteht ihr? Das ist Radikalität. Ihr Lieben, Radikalität heißt, von dem Moment an, und das müssen Jünger Jesu hören, von dem Moment an, wo wir unser Leben Jesus geben, verliere ich meine Unabhängigkeit. Das ist die größte Realität. Ich bestimme nicht mehr über mein Leben. Eine größere Radikalität gibt es. Das ist nicht verbunden damit, dass wir jetzt alles so in derselben Weise eins zu eins tun, wie die Jünger das getan haben, alles aufgeben. Sondern es heißt nur, dass wir von nun an in alle Bereiche unseres Lebens Jesus hineinsprechen lassen und er das letzte Wort hat. Das ist wichtig. Nicht, dass wir jetzt anfangen, welche Regeln sind da, die wir tun müssen. Aha, wir müssen von zu Hause wegziehen, unsere Wohnung aufgeben, unseren Job und so weiter. Das ist gar nicht gemeint. Sondern es ist nur gemeint, dass wir sagen, alles, was mit meinem Job zu tun hat, das gehört Jesus. Und er hat das letzte Wort über meinen Job, was ich tue. Und dann, wie ich diesen Job ausführe. Alles, was mit meinem Geld zu tun hat, das ist jetzt nicht mehr meine Sache allein. Das gehört Jesus, nicht nur der zehnte Teil, sondern alles gehört Jesus. Und er kann verfügen. Er kann verfügen, aber er sagt nicht zu allen, gebt euer ganzes Vermögen auf. Aber bei dem einen oder anderen kann er es sagen. Es ist seine Sache. Es gehört nicht mehr mir, versteht ihr? Und das ist in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn ich ein junger Mensch bin, es ist nicht meine Entscheidung allein, wen ich heirate. Das letzte Wort hat Jesus. Jesus sagt, wen wir heiraten. Das muss mir zu einer Frage machen. Das heißt, er muss das letzte Wort auch darin haben. Nicht so, dass wir zuerst so selber unseren Partner wählen und dann kommen wir in die Kirche und sagen, Herr, segne das. Das ist umgekehrt. Versteht ihr? Immer umgekehrt. Ich habe meine Unabhängigkeit aufgegeben um Jesu Willen. Warum? Weil er alles für mich getan hat. Und dadurch, dass er sein Leben hingegeben hat in den Tod, zeigt er, dass er mich so sehr liebt, dass er immer das Beste für mich will. Das heißt, wenn er hineinredet in mein Leben, dann ist es das Beste für mich, auch wenn es mir unangenehm erscheint. Das ist Jüngersein. Da muss ein ganz neuer Denkprozess in uns vor sich gehen, dass wir sagen, wenn Jesus es will, dann ist es das Beste. Auch wenn es mir schwer fällt, auch wenn ich da etwas loslassen muss, hergeben muss, wenn Jesus es will, dann ist es das Beste. Weil er liebt mich wie kein anderer. Also Jüngersein heißt eine totale Lebenshingabe an Jesus, wo er mehr zu sagen hat in meinem Leben als ich selber und andere Leute. Er hat mehr zu sagen. und sich in diesen Lebensprozess hineinzubegeben, das ist ein jünger Jesu. Jünger Jesu ist nicht, der sagt, na ja, ich versuche jetzt die 10 Gebote einigermaßen zu halten, Nächstenliebe zu üben, ein bisschen was zu spenden, versuchen ein bisschen besser zu werden. Das ist nicht jünger Jesu. Ein Jünger, der hat eine Entscheidung getroffen in seinem Leben, mein Leben gehört jetzt dir. Aber das darf kein Lippenbekenntnis sein, sondern das müssen wir nun lernen, dass er das auch in Anspruch nimmt. Wenn wir ihm sagen, du sollst mein Herr sein, dass er dann durch seinen Heiligen Geist auch anfängt zu führen, zu leiten, mit uns zu reden, uns Wege zu führen, die vielleicht ganz anders sind, als wir denken. Und auch unser Leben umzugestalten. Unser Wesen umzugestalten, diesen neuen Menschen in uns hervorzubringen. Und was auch immer das ist. Also diese Radikalität, ihr Lieben, besteht darin, dass Jesus absolut die Nummer eins in unserem Leben sein darf und muss. Das ist Jünger sein. Alles andere ist es nicht wert, Jünger genannt zu werden. Deswegen, die Heilige Schrift ist ein Spiegel, der uns zeigt, bin ich wirklich ein Jünger? Oder bin ich es gar nicht? Weil ich da vielleicht manche Bereiche in meinem Leben habe, die habe ich sehr wohl ihm ausgeliefert und in anderen Bereichen, die halte ich im Verborgenen für mich übrig und sage, Herr, das ist meine Sache. Da will ich dich nicht hineinlassen. Diese totale Lebensübergabe, Hingabe, wird durch dieses ausgedrückt. Sie verließen alles und folgten Jesus nach. Alles für ihn. Wie das im Leben eines Einzelnen ausschaut, ist sehr verschieden. Darum ist das nächste Punkt, der vierte Punkt, ich habe nur 5, also 4, der vierte Punkt ist, dass wir wir sehen, ein Jünger sein bedeutet, dass wir eintreten in eine persönliche Lebensgemeinschaft mit unserem Rabbi, mit Jesus. Jesus hat nicht gesagt, komm und folge meinen Ratschlägen, folge meiner Lehre. Er hat gesagt, folge mir. Das ist ein Ruf in die persönliche Gemeinschaft mit ihm. Ihr Lieben, das ist Jüngersein. Es ist nicht ein Zeichen von Jüngersein, dass wir alles Mögliche für Jesus tun. Das gehört zwar dazu, aber das Entscheidende ist, ob wir diesen Ruf gehört haben, folge mir nach. Lass dich in eine ganz, ganz tiefe Beziehung, persönliche Beziehung mit Jesus ein. Das ist das Wesen, das zu einem Jünger Jesu gehört, dass er ganz, ganz, ganz in der Nähe Jesu lebt. Konzentriert auf ihn, nicht auf das oder jenes, sondern auf ihn. Dass wir unsere Tage so füllen, dass wir auf ihn konzentriert sind, dass wir ihn anschauen, dass wir die Gemeinschaft mit ihm haben, so wie die Jünger das natürlich damals im wörtlichen Sinne hatten. Sie sind eingetreten nicht in ein Lehrhaus, wo sie jetzt unterrichtet wurden und dann sind sie wieder nach Hause gegangen und dann kamen sie am nächsten Tag wieder und haben eine nächste Lektion gelernt, sondern sie sind in eine Lebensschule eingetreten, indem sie Tag und Nacht mit Jesus zusammen waren. So haben sie ihn kennengelernt. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass Jünger Jesu die sind, die Jesus kennenlernen. Kennenlernen. Und das kann man nur in der Nähe. Da kann man nur, wenn man versucht, ständig mit ihm in Kontakt zu treten, in Kontakt zu sein, seine Nähe zu suchen, seine Gegenwart, sein Wort zu studieren, mit ihm zu reden, Gemeinschaft mit ihm zu haben, was auch immer es ist. Ihr Lieben, und das ist es, was unser Leben verändert. Nicht das, was wir in einer Schule, sage ich jetzt einmal so, lernen könnten. Das betrifft unseren Kopf. Das ist auch wichtig. Aber ein Jünger wird verwandelt, dadurch, dass er mit Jesus geht. Dass er ständig bei Jesus ist und dass Jesus in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist, uns ununterbrochen sozusagen Jesus vor Augen führt, wer er ist. Und das, was wir ansehen, das verwandelt uns. Wenn wir Jesus ansehen, werden wir verwandelt durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen Jesus anschauen, nicht nur hören, Herr, was muss ich heute tun? Das muss ich noch tun und das muss ich noch tun für dich. Und dann sind wir nur mehr Sklaven dessen, was Jesus uns gesagt hat. Nein, wir sind Kinder, das heißt in seiner Nähe. Komm, folge mir nach, komm zu mir, in eine Lebensgemeinschaft mit mir. Das ist das absolute unterschiedliche Charakter von Jüngersein zu jedem anderen Lehrer-Schüler-Verhältnis. Normalerweise Lehrer-Schüler-Verhältnis ist das dann oft auch bei den Rabbinern so gewesen, dass man versucht hat, eher eine Distanz zu den Schülern zu schaffen. Man hat ihnen sozusagen die Lehre hingelegt, aber man selber war nicht so wichtig. Hauptsächlich, man hat eine gute Lehre gehabt, war berühmt wegen seiner Lehre. Aber für Jesus ist es genau umgekehrt. Es ist wichtig, dass er die Jünger in seine Nähe holen konnte. Und jetzt konnten sie ihn anschauen. Sie konnten zuschauen, wie er mit Kranken umging, wie er mit Sündern umging, wie er regiert hat, wenn ihn jemand angegriffen hat, welche Gedanken er gehabt hat, welche Gefühle er gehabt hat, was ihm wichtig war, was ihm nicht wichtig war. Sie haben ihn erlebt, dauernd unterbrochen, erlebt, ganz nahe bei sich. Das hat sie geprägt. Und das hat dann der Heilige Geist, wie dann der Heilige Geist gefallen ist zu Pfingsten, verwendet, um ihr ganzes Leben umzugestalten zu einem Brief Christi, dass sie so werden wie Jesus. Sie haben ihn als Vorbild erlebt. Sie waren in seiner Nähe. Jetzt haben sie noch eine andere Nähe durch den Heiligen Geist in ihrem Herzen gehabt. Aber es war immer die Nähe und die Gemeinschaft mit Jesus. Es gibt keine Alternative. Wir können 10 Jahre eine Bibelschule besuchen. Ist nichts gegen die Bibelschulen. Bibelschulen sind wichtig, ja. Aber das Entscheidende ist, dass wir Jesus nahe sind. Man kann auch auf einer Bibelschule Jesus nahe sein. Versteht das jetzt nicht falsch, ja. Sondern es geht nur darum, es geht nicht um das Wissen anhäufen, um noch mehr Werkzeug zu bekommen irgendwie. Und das Entscheidende ist, dass wir in die Lebensschule Jesu gehen. Das ist im Alltag, das ist in unserem Leben. Ihr Lieben, Jesus hat so oft seine Jünger zur Seite genommen, hat mit ihnen ganz von Angesicht zu Angesicht geredet. Das waren sicher die tiefsten Stunden, die sie erlebt haben. Die Nähe zu ihm. Nicht, was sie über ihn gehört haben, sondern was sie von ihm gehört haben. Und das Letzte, ein Jünger sein, ist, dass wir von diesem Jesus zugerüstet werden, dass wir auch den Dienst tun, den Jesus getan hat. Das ist jetzt wichtig auch. Wir sind nicht nur berufen in die Gemeinschaft mit Jesus, wir sind auch berufen, die Werke Jesu zu tun. Jesus sagt 2 Dinge zu den Jüngern hier, zu den Leuten, die er zu Jüngern machen will. Er sagt, kommt, folgt mir nach und dann, ich will euch zu Menschenfischern machen. Kommt, folgt mir nach, das ist die Berufung in sie, die Lebensgemeinschaft mit ihm. Und sagt, wenn ihr in dieser Lebensgemeinschaft lebt mit mir, das ist die absolute Voraussetzung. Ihr könnt nicht entfernt von mir Menschenfischer werden. Ihr müsst es ganz aus der Nähe zu mir. Aber wenn ihr in meine Nähe kommt und in meiner Nähe lebt, werdet ihr erleben, dass ich euch zu Menschenfischern mache. Und das ist jetzt diese Aussage, die ich am Anfang gemacht habe. Jesus wollte sich vervielfältigen. Jesus wollte das, was er getan hat, dieses Angebot des Heils, allen Menschen dieser Welt machen. Und dazu braucht er Hände und Füße und Arme und Beine. Und das sind wir, die Jünger. Wir sind alle Teil seines Leibes, von ihm selber, Jesus. Das ist ganz wichtig. Der Leib Christi ist der Leib Christi. Das ist nicht, sondern wir sind verbunden. Das ist er selber. Also in jedem Glied, einzelnen Glied, lebt der ganze Leib, lebt Jesus. Das ist so wichtig. Und wir haben nun sozusagen als solche, die an Jesus angeschlossen sind, da macht er uns zu Menschen, die Menschenfischer werden. Ihr Lieben, das ist nicht eine freiwillige Wahl, sondern das ist ein Auftrag. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, durch euch will ich mein Reich hier auf dieser Erde bauen. Ihr werdet die Menschen sein, die andere Menschen rufen und zu Jüngern machen. Als Jesus das letzte Mal vor der Himmelfahrt ihnen begegnete, sagt er, dass er zum Vater gehen wird, wie es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gehet hin und mache zu Jüngern. Nicht nur zu Leuten, die einmal ihr Leben durch irgendein Bekenntnis zu Jesus gegeben haben, sondern macht sie zu Jüngern. Jünger ist ein lebenslanger Prozess. Macht sie zu Menschen, die wachsen in der Beziehung zu mir. Macht sie zu Menschen, die verstehen, wer sie sind, was es heißt, erwählt zu sein und so weiter und so weiter. Helft ihnen, dass sie zugerüstet, sich zurüsten lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann werdet ihr Menschenfischer. Menschenfischer ist jetzt nicht nur das klassische Beispiel für einen Evangelisten, der halt irgendwo, sei es auf der Straße oder bei Evangelisationsveranstaltungen, einen Menschen ruft zur Bekehrung und dann sozusagen eingefangen hat und dann ist es aus. Nein, Menschenfischer ist ein großes Wort, das zum Ausdruck bringt, Jünger machen. Und wir machen Jünger durch Wort und Tat. Es geht darum, dass wir mit anderen Menschen reden, dass wir ihnen das Evangelium bezeugen, nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Tat. Aber dann, wenn sie Buße tun und ihr Leben Jesus wirklich geben, dann ist das Menschenfischen noch lange nicht zu Ende. Dann heißt das, dann geht es darum, dass wir nun anfangen, diese Menschen weiterzuführen in die Jüngerschaft hinein. Wie hat Jesus sozusagen dieses Menschenfischen getan? Es heißt nämlich dann in dem letzten Vers, das ist dann der Vers 23, vielleicht noch einmal, kannst du den schnell aufhören. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit. Das macht ein Jünger. So wie er, so die Jünger. Er lehrt, er predigt, er heilt. Das ist großartig. Wir sind eine Vervielfältigung von Jesus. Das ist unser Dienst. Wir lehren. Lehren heißt, dass man andere Menschen in die Zusammenhänge der Heiligen Schrift hineinführt. Das ist eure Aufgabe. Genauso wie meine. Nicht nur meine Aufgabe. Deswegen müssen wir jünger werden. Also uns vertiefen im Wort Gottes. Wir müssen selber jünger sein. Immer mehr werden. Das hat Jesus getan. Er hat oft die Jünger auf die Seite genommen und jetzt hat er sie gelehrt über das Reich Gottes. Er hat sie gelehrt über die Bedeutung seines Todes und seiner Auferstehung. Er hat sie gelehrt über Gebet. Sie fragten, Herr, wie sollen wir beten? Und dann sagt der Vater und so weiter. Er hat sie gelehrt Umgang mit Geld. Er hat sie gelehrt alles Mögliche. Also das Leben im Reich Gottes. Er predigte zu ihnen. Das ist der Ruf auch zur Buße. Predigen hat immer etwas mit Buße zu tun. Die wichtigste Predigt, die Jesus gehalten hat, war schon die erste in Kapernaum, wo er auftritt in der Synagoge und sagt, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Aber dieses Ruf zur Buße ist nicht so ein Ruf mit dem Zeigefinger, dass wir hinausgehen und jetzt allen Leuten ihre Sünden sozusagen vor Augen stellen, sondern dass wir ihnen von der Liebe Jesu predigen, sie durch die Liebe Jesu erreichen, der für ihre Sünden ihr Leben hingegeben hat. Und wenn sie von der Liebe Jesu erreicht werden, werden sie Buße tun, nicht umgekehrt. Die Liebe Gottes ist es, die uns zur Buße führt, nicht der erhobene Zeigefinger. Die Liebe Gottes, das ist Predigen. Dass wir die Liebe Gottes predigen mit dem Ziel, das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass dadurch Menschen zur Buße finden. Ohne Buße werden wir nicht jünger. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber das Dritte ist genauso wichtig, ihr Lieben, heilt die Kranken. Das ist eine Sache, die gehört, ich muss es immer wieder sagen, zum normalen Leben eines Jüngers. Und darum dürfen wir nicht aufgeben, uns danach auszustrecken. Es gehört zum normalen Leben des Jüngers und es ist ein Akt des Jüngermachens. Durch Heilung werden auch Dinge vorangetrieben, die Menschen zu Jesus rufen und Jünger machen. Ich war jetzt mit einigen anderen in Nürnberg. Da war eine Konferenz, Europe, Awakening Europe, hauptsächlich junge Leute, 25.000 aus ganz Europa in einem Fußballstadion. Und da waren verschiedene Prediger. Und jeder dieser Prediger hat erzählt, fast jeder, glaube ich, ja, von Heilungen, die sie erlebt haben. Und wie durch Heilungen ganze Familien, ganze, manchmal sogar ein Dorf, sich bekehrt hat. Ihr Lieben, Heilung ist ein so wichtiger Moment im Leben von Jüngern, dass wir gar nicht anders dürfen, als uns danach ausstrecken, dass uns Jesus gebraucht hat. Er hat uns versprochen. Wenn ich solche Dinge höre, bin ich nicht entmutigt, weil ich das noch nicht so in diesem Maß erlebt habe, sondern ich bin ermutigt zu sagen, okay, das wollen wir auch. Und dein Wort sagt es. Geht hin, er sagt auch seinen Jüngern, geht hin, predigt, lehrt und heilt. Okay, wir glauben Jesus. Und ihr Lieben, wenn wir das noch nicht so in diesem Maß erlebt haben, lasst uns nie aufgeben, uns danach auszustrecken. Dass es auch unter uns, in unserer Mitte, etwas Normales wird. Dass Menschen auch geheilt werden. Nicht nur in der Gemeinde, sondern vor allem auch außerhalb, auf unserem Arbeitsplatz, im Wirtshaus, wo auch immer es ist, dass Menschen geheilt werden. Ihr Lieben, das ist ein Auftrag von Jesus und das hat mit Jüngersein zu tun. Das dürfen wir nicht sagen, das ist den Spezialisten übergelassen, die eine Gabe der Heilung haben. Ja, die beten und dann wird jemand gesund. Er hat zu den Jüngern gesagt, also zu denen, die ihm nachfolgen, heilt die Kranken. So wie Jesus es getan hat, so sollen wir es tun. Ihr Lieben, lasst uns immer wieder nachdenken darüber, was Jüngersein bedeutet. Und uns danach ausrichten, was die Heilige Schrift sagt. Amen. Herr Jesus, wir wollen zu solchen Jüngern werden. Wie wir sie sehen in deinem Wort, wie du sie vorbereitet hast, trainiert hast, wie du diese Menschen, die du gerufen hast, erwählt hast, wie du sie hineingeführt hast, wie du durch deinen Heiligen Geist sie zubereitet hast, dass sie wirklich zu Jüngern Jesu werden konnten. Und darum bitte ich dich, Herr, lass es geschehen, zur Verherrlichung deines Namens. Wir sind bereit, Herr, Jünger zu sein. Auch heute wollen wir wieder in unserem Herzen sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich möchte mein Leben radikal dir zur Verfügung stellen und mach mit meinem Leben, was du möchtest. Herr, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir so ein Bekenntnis immer wieder neu in unserem Leben sprechen, aus tiefer Ehrlichkeit heraus, nicht oberflächlich oder gezwungen, sondern weil wir deine Liebe so spüren, dass es das Beste für uns ist, deine Jünger zu sein. Herr, wir möchten so gerne, dass unsere Orte, aus denen wir kommen, verwandelt werden, dass das Reich Gottes in Vollmacht hier in dieser Stadt und in dieser ganzen Umgebung gepredigt wird, und Zeichen und Wunder geschehen, durch die du verherrlicht wirst. Herr, wo immer wir hingehen und leben und arbeiten, dort sind wir Jünger. Wir tragen dich in unserem Herzen. Deine Herrlichkeit ist mit uns. Lass uns erleben, wie diese Herrlichkeit ausstrahlt und andere Menschen erreicht. Mach uns zu Jüngern. Amen.